Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geben wir uns ein bisschen dem Grusel hin. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Dieser Film von Friedrich Wilhelm Murnau ist ein Kinoklassiker. 1922 trat der Vampir zum ersten Mal im Marmorsaal des Berliner Zoos auf der Leinwand auf. Zunächst war das eine nur wenig erfolgreiche Gruselgeschichte, beinahe wäre sie in Vergessenheit geraten. Aber der Begeisterung der Pariser Surrealisten ist es zu verdanken, dass Nosferatu erhalten geblieben ist. Inzwischen sogar restauriert. 100 Jahre nach der Premiere widmet sich die Berliner Nationalgalerie jetzt in einer Ausstellung den Verbindungslinien zwischen dem Film und der bildenden Kunst. Zu sehen ist sie in der Sammlung Scharf-Gerstenberg, denn dort sind die Werke des Surrealismus zu Hause. Simone Reber über die Phantome der Nacht.
Das Phantom kann man beinahe mit den Fingern greifen und dann entwischt es doch. In der Berliner Sammlung Scharf-Gerstenberg ist das Filmbild des Nosferatu auf einen Vorhang aus feinen Schnüren projiziert. Wer von einem Ausstellungsraum in den nächsten gelangen will, muss dem Untoten in die Augen sehen und sein Abbild beherzt beiseite schieben. Die fantastische Ausstellung »Phantome der Nacht, 100 Jahre Nosferatu« oszilliert gekonnt zwischen der Leidenschaft für Gänsehaut und kunsthistorischem Vergnügen. Man versteht die Begeisterung der Pariser Surrealisten, ohne die der Film von Friedrich Wilhelm Murnau heute möglicherweise gar nicht mehr zu sehen wäre.
Nosferatu war tatsächlich ein Lieblingsfilm von André Breton, dem Wortführer der Surrealisten,
sagt Kiliki Zacharias, die Leiterin der Sammlung Scharf-Gerstenberg. Für Breton gab es einen Schlüsselsatz in dem Film.
Und da heißt es, kaum war Hutter über die Brücke geschritten, da erfassten ihn die unheimlichen Gesichter. Also das ist genau dieses Interesse der Surrealisten an diesem Schwellenmoment, dem Übertritt von der einen Welt in die andere Welt, von der sozusagen hellen, rationalen, logischen Welt in eine dunkle Welt, die natürlich auch von Ängsten besetzt sein kann und die phantomhaft ist.
In dem Stummfilm aus dem Jahr 1922 verlässt der junge Immobilienmakler Hutter die Idylle seines norddeutschen Heimatstädtchens Wiesborg und reist zum Grafen Orlok nach Transsilvanien. Dieser ist natürlich niemand anders als Nosferatu, der Untote. Der Name ist Bram Stokers Roman Dracula entlehnt. In der Berliner Ausstellung sind Reproduktionen der Gemälde zu sehen, die Murnau als Vorlagen dienten. Die heile Welt zu Hause fand er in den Bildern der Romantik und des Biedermeier.
In einer Stelle, das betrifft ein Bild von Kerstingen, da hat er wirklich im Drehbuch da mit handschriftlich dazu geschrieben, Bild von Kerstingen. Das ist ein Bild, das heißt Der elegante Leser. Das gibt es in verschiedenen Varianten und die aus Weimar ist genau die, die als Vorlage für eine Szene in Nosferatu diente.
Das eigentlich Faszinierende für die Surrealisten war die Konfrontation mit dem Grauen, mit den Ängsten, mit der dunklen Welt auf der anderen Seite der Brücke. Um sie darzustellen, orientierten sich Friedrich Wilhelm Murnau und sein Filmarchitekt Albin Grau an der Kunst von Alfred Kubin. In Kubins rätselhaftem Bild »Der Sauger« umarmt ein Fantasiewesen mit seinem Rüssel eine Frau, während der Tod daneben steht. Später nimmt Salvador Dalí das Motiv in einem winzigen Ex-Libris auf. Er porträtiert André Breton als Ameisenbär mit einem langen Rüssel. Die beiden Surrealisten verband eine gemeinsame Phobie, die Angst vor Ameisen.
Das ist die zweite Natur von Nosferatu, das wissen oft die Leute nicht. Man kennt ja immer diese hagere Figur von Nosferatu, die irgendwie gekrümmt steht mit so gekrümmten Fingern und langen Nägeln. Und dann gibt es aber auch die Figur des Nosferatu als also ein merkwürdiges Säugetier. Und dieses Tier ist vorgebildet bei Kubin, darauf bezieht sich der Aussteller Albin Grau. Und das betont eben diese animalische Seite.
Albin Grau war mehr als nur der Filmausstatter. Er war Maler, Werbezeichner, Okkultist. Er hatte eigens für die Produktion von Nosferatu gemeinsam mit seinem Kompagnon Enrico Diekmann die Filmfirma Prana gegründet und Friedrich Wilhelm Murnau als Regisseur ins Projekt geholt.
Ich glaube, diese Gestalt des Nosferatu geht im Wesentlichen auf Albin Grau zurück und auf seine Affinität für die fantastische Kunst der Zeit,
sagt Frank Schmidt, gemeinsam mit Jürgen Müller Co-Kurator der Ausstellung. Der Gruselfilm spielt mit der Angst seiner Zeit und verwendet dafür auch Antisemitismus. Immerhin soll Murnau viele Klischees aus dem Drehbuch des jüdischen Autors Henrik Galeen abgemildert haben. Albin Grau flankierte die Produktion mit einer beispiellosen Werbekampagne. Schon ein Dreivierteljahr vor der Premiere fluteten Zeitungsanzeigen das Publikum.
Er wollte einfach eine Präsenz erzeugen für den Film, die sich daran abzeichnet, dass unter anderem diese Werbeplakate in Berlin für jeden Platz anders gestaltet wurden. Also es gab individuelle Entwürfe für alle großen Plätze und wir haben diese Entwürfe ja auch in der Ausstellung. Und allein daran sieht man, welche große Mühe da investiert wurde, um diesen Film groß zu machen.
Am Ende übernahm sich Albin Grau. Der Werbeetat übertraf das Drehbudget. Die Prana Film musste Konkurs anmelden. Darüber hinaus endete ein Rechtsstreit mit den Erben des Dracula-Autors Bram Stoker damit, dass die deutschen Filmkopien eingestampft werden mussten. Zuvor aber waren einige Filmrollen nach Frankreich gelangt und begeisterten die Surrealisten. Damit wurde Nosferatu unsterblich.
Phantome der Nacht, 100 Jahre Nosferatu. Die Ausstellung ist bis Ende April zu sehen in der Sammlung Scharf-Gerstenberg in Berlin-Charlottenburg. Und der Film von Friedrich Wilhelm Murnau, der wird dort täglich 3-mal vollständig gezeigt. Und das hier ist besonders kurios. Gegen eine Blutspende ist der Eintritt frei. Allerdings nur am 21. Dezember und am 12. Januar.